ARD.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Wolfgang Berger, die Redaktion hat heute Astrid Rolle. Viele Verletzte nach mutmaßlicher Terrorattacke nördlich von Tel Aviv. Oberster geistlicher Führer des Iran mahnt nach israelischem Angriff überlegtes Handeln an. Mindestens 45 Tote im Gazastreifen durch israelische Angriffe. Viele Tote und Verletzte bei russischen Angriffen auf die Ukraine. Strack-Zimmermann fordert NATO-Antwort auf nordkoreanische Soldaten. OSZE sieht Wahlmanipulation in Georgien. Das sind unsere Themen im Podcast heute am Sonntag, den 27. Oktober. Zunächst schauen wir nach Israel. Nördlich von Tel Aviv ist ein Lastwagen in eine Gruppe von Menschen gefahren, die an einer Bushaltestelle gewartet haben. Dabei kam mindestens ein Mensch ums Leben, mindestens 35 Menschen sollen verletzt worden sein, 6 von ihnen schwer. Nach Medienberichten wurde der Lkw-Fahrer von Passanten erschossen. Die Behörden gehen von einem Terroranschlag aus. Julio Segador berichtet aus Tel Aviv.
Der Anschlag hatte sich um kurz nach 10 Uhr Ortszeit unmittelbar an der Glilot-Kaserne nördlich von Tel Aviv ereignet. Ganz in der Nähe befindet sich das Mossad-Hauptquartier. Ein Lkw fuhr dabei mit hoher Geschwindigkeit in eine Bushaltestelle, in der neben einem parkenden Bus eine Menschenmenge stand. Augenzeugen berichten, dass der vollbeladene Lkw unmittelbar vor dem Zusammenstoß seine Geschwindigkeit noch beschleunigte. Die Polizei geht inzwischen von einer Terrorattacke aus. Auch Staatspräsident Herzog sprach anlässlich einer Rede am Gedenktag der Opfer des 7. Oktober von einem Anschlag. Der Fahrer des Lkw, ein palästinensischer Israeli, wurde erschossen. Unmittelbar nach der Tat veröffentlichte die Hamas eine Erklärung, ohne für den Anschlag die Verantwortung zu übernehmen, betonte darin ein Sprecher der Terrororganisation, dass die Tat eine natürliche Antwort für die Verbrechen der zionistischen Besatzer gegen das palästinensische Volk sei, vor allem im Gazastreifen. Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Ben-Gvir, forderte dagegen als Konsequenz eine weitergehende Bewaffnung der Bevölkerung und eine Abschiebung auch der Familien von getöteten Terroristen. Das entsprechende Gesetz wird diese Woche in der Knesset behandelt.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Die israelische Armee hatte ja in der Nacht zum Samstag militärische Ziele im Iran angegriffen, als Reaktion auf den iranischen Raketenbeschuss knapp 4 Wochen vorher. Jetzt wird befürchtet, dass der Iran wiederum darauf militärisch reagieren wird. Das iranische Außenministerium hatte gestern davon gesprochen, dass das Land das Recht und die Pflicht habe, sich gegen ausländische Aggressionen zu verteidigen. Heute äußerte sich der oberste geistliche Führer des Irans, Khamenei, zu einer möglichen Reaktion seines Landes, und zwar deutlich milder. Khamenei mahnte ein überlegtes Handeln an. Benjamin Weber berichtet aus Istanbul.
Wie die Reaktion des Iran aussehen solle, das sollten die Verantwortlichen entscheiden, sagte Ayatollah Ali Khamenei in der Hauptstadt Teheran. Es solle das getan werden, was dem Wohl des Volkes und des Landes entspreche. Anders als in der Vergangenheit forderte der oberste Führer diesmal keine Rache. Khameneis Äußerungen gelten häufig als das letzte Wort, an dem sich Militär und Regierung orientieren. Zuvor hatte sich der Außenminister an die Vereinten Nationen gewandt und den israelischen Angriff als völkerrechtswidrig bezeichnet. Bei dem Luftangriff waren in der Nacht zu Samstag nach offiziellen iranischen Angaben 4 Soldaten getötet worden und mehrere Militärstandorte beschädigt. Eine erneute iranische Vergeltung könnte zu einer weiteren militärischen Eskalation mit Israel führen. Beobachter sehen in den Äußerungen des obersten Führers Anzeichen dafür, dass der Iran eine solche Eskalation vermeiden will.
Wir beobachten auch das Kriegsgeschehen in Nahost. Nach palästinensischen Angaben sind heute bei israelischen Angriffen im Gazastreifen mindestens 45 Menschen getötet worden. Die meisten von ihnen sind laut palästinensischen Gesundheitsbehörden im Norden des Küstenstreifens ums Leben gekommen. Unter anderem wurden demnach 20 Menschen bei einem Luftangriff auf Häuser in Jabalia getötet. Das israelische Militär seinerseits hat mitgeteilt, dass es in der Region in den vergangenen 24 Stunden mehr als 40 Terroristen, Zitat, eliminiert habe. Und wir kommen zum aktuellen Kriegsgeschehen zwischen Russland und der Ukraine. Bei russischen Angriffen hat es am Wochenende viele Tote und Verletzte gegeben. In Dnipro im Südosten des Landes sind in der Nacht auf Samstag mindestens 5 Menschen bei einem russischen Raketenangriff auf ein Wohngebäude gestorben. Aus Kiew berichtet Andrea Beer.
Die regionale Militärverwaltung teilte mit, mindestens 21 Menschen seien verletzt worden. Mehr als ein Dutzend Wohnhäuser sowie eine medizinische Einrichtung seien beschädigt. In Kiew schlug eine Drohne in ein Hochhaus ein. Ein 14-jähriges Mädchen kam ums Leben. 6 Menschen wurden verletzt. Moskau ließ auch die ukrainischen Regionen Donetsk, Kharkiv, Saporizhia, Odessa und Cherson attackieren. Mindestens 2 Menschen starben. Laut dem ukrainischen Geheimdienst werden inzwischen nordkoreanische Soldaten an der Seite Russlands eingesetzt. EU und NATO müssten sich überlegen, wie sie damit umgehen könnten. So die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Wochenende in Kiew gegenüber der ARD. Über die mutmaßliche Beteiligung nordkoreanischer Soldaten am Angriffskrieg gegen die Ukraine sagte sie, diese würden in russische Uniformen gesteckt. Es sei nicht ausgeschlossen, dass nordkoreanische Soldaten irgendwann an der baltischen Grenze stünden. Man müsse Wladimir Putin klar machen, dass Europa bzw. die NATO antworten könnten mit NATO-Soldaten in ukrainischer Uniform. Das ginge, wenn, dann nur auf freiwilliger Basis, mit Ländern, die zustimmen würden, Soldaten zu schicken, so Strack-Zimmermann. Sie wisse, dies sei extrem unpopulär. Für den neuen NATO-Generalsekretär Mark Rutte werde dies die erste große Herausforderung.
Wir schauen nun noch in die ehemalige Sowjetrepublik Georgien. Dort waren gestern rund 3,5 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Die Wahl gilt als Richtungsentscheidung. Die Regierungspartei steht für einen national-konservativen Kurs und hat enge Kontakte zu Russland. Das Oppositionsbündnis ist dagegen pro-westlich. Laut georgischer Wahlkommission hat die russlandfreundliche regierende Partei Georgischer Traum mit rund 55% der Stimmen gewonnen. Die Opposition erkennt das Ergebnis nicht an. Und auch internationale Beobachter kritisieren den Wahlverlauf. Es soll Unregelmäßigkeiten in großem Ausmaß gegeben haben, so die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Aus Tiflis berichtet Björn Blaschke.
Zu der OSZE-Delegation gehörten unter anderem Repräsentanten des Europarates und des Europaparlaments. Es gab verschiedene Wahlverstöße, so sei Druck auf Wahlberechtigte ausgeübt worden. Die Stimmabgabe sei durch Ungleichheiten zwischen den Kandidaten, Spannungen und Einschüchterungen gestört worden. Spannungen und Einschüchterungen äußerten sich auch in Prügeleien vor Wahllokalen und Drohungen gegen lokale Wahlbeobachterinnen und Beobachter. Die Delegation brachte zudem Bedenken zur Glaubwürdigkeit des offiziellen Ergebnisses zum Ausdruck. Die georgische Wahlkommission hatte die amtierende, Moskau-freundliche Regierungspartei zur Siegerin erklärt. Von der Regierungspolitik, das betonte der Vertreter des Europäischen Parlaments, werde auch abhängen, wie sich die EU positioniert, wenn es um die Integration Georgiens geht. Derzeit heißt es aus Brüssel allenthalben, dass der EU-Beitrittskandidatenstatus Georgiens in Frage steht.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.